Aufgabe 2. Lesen Sie die Aufgabe zu Text 1 gut durch.
Text 1.
Am 13. Mai 1932 war Oskar Speck zu einer ungewöhnlichen Reise aufgebrochen. Der damals 25-Jährige war frustriert über die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, sein Betrieb ging in die Insolvenz und es war keine neue Arbeit in Sicht. Als er in der Zeitung von Jobs in Kupferminen auf Zypern gelesen hatte, überlegte er nicht lange und fuhr los, allerdings nicht mit einem gewöhnlichen Verkehrsmittel. Er wollte in einem Faltboot nach Zypern reisen. Faltboote waren beliebt zu jener Zeit. Sie galten als das Schiff des kleinen Mannes. Die Pionierfaltbootwerft in Bad Tölz erklärte sich bereit, Speck ein Boot nach seinen Vorgaben zu bauen. Eine tolle Werbung für ihre Produkte. Dabei übernahm die Firma nicht nur die Herstellungskosten, sondern auch den Transport. Auf offenen Gewässern war es Specks Taktik, so viel wie möglich in Küstennähe zu paddeln. Das war sicherer, denn ab Windstärke 4 fing sein Boot stark zu schwanken an. Faltboote seien vergleichbar mit Fahrrädern, erzählte Speck später in einem Interview. Das Boot müsse ständig in Bewegung bleiben, ansonsten kippe es zur Seite und er falle hinaus. Teilweise musste Speck 16 Stunden am Stück paddeln, festgeschnallt. Denn obwohl er bereits viele Jahre gepaddelt hatte, war Speck nicht Schwimmer. Als Speck endlich auf Zypern ankam, hatte er sein Interesse an einem Job auf der Insel verloren. Also beschloss er, seine Reise hier nicht enden zu lassen und er fuhr einfach weiter. Unterwegs schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Außerdem schrieb er während seiner Reise für den Berliner Lokalanzeiger, eine Serie von reißerischen Artikeln, in denen er sich als furchtloser Held inszenierte. Von der politischen Situation zu Hause hatte Speck während seiner Reise nur wenig mitbekommen. Als er im September 1939 an der australischen Küste landete, wurde er sofort festgenommen. Ein überraschend auftauchender Deutscher, der alles filmte, konnte eigentlich nur ein Spion sein, so die Mutmaßung damals. Bis Kriegsende musste Oskar Speck in Internierungslagern ausharren. Nach seiner Freilassung 1945 beschloss Speck, in Australien zu bleiben. Seinen Lebensunterhalt verdiente er dort mit dem Handel von Edelsteinen.
Sie hören den Text nun zum zweiten Mal.
Am 13. Mai 1932 war Oskar Speck zu einer ungewöhnlichen Reise aufgebrochen. Der damals 25-Jährige war frustriert über die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, sein Betrieb ging in die Insolvenz und es war keine neue Arbeit in Sicht. Als er in der Zeitung von Jobs in Kupferminen auf Zypern gelesen hatte, überlegte er nicht lange und fuhr los, allerdings nicht mit einem gewöhnlichen Verkehrsmittel. Er wollte in einem Faltboot nach Zypern reisen. Faltboote waren beliebt zu jener Zeit. Sie galten als das Schiff des kleinen Mannes. Die Pionierfaltbootwerft in Bad Tölz erklärte sich bereit, Speck ein Boot nach seinen Vorgaben zu bauen. Eine tolle Werbung für ihre Produkte. Dabei übernahm die Firma nicht nur die Herstellungskosten, sondern auch den Transport. Auf offenen Gewässern war es Specks Taktik, so viel wie möglich in Küstennähe zu paddeln. Das war sicherer, denn ab Windstärke 4 fing sein Boot stark zu schwanken an. Faltboote seien vergleichbar mit Fahrrädern, erzählte Speck später in einem Interview. Das Boot müsse ständig in Bewegung bleiben, ansonsten kippe es zur Seite und er falle hinaus. Teilweise musste Speck 16 Stunden am Stück paddeln, festgeschnallt, denn obwohl er bereits viele Jahre gepaddelt hatte, war Speck nicht Schwimmer. Als Speck endlich auf Zypern ankam, hatte er sein Interesse an einem Job auf der Insel verloren. Also beschloss er, seine Reise hier nicht enden zu lassen und er fuhr einfach weiter. Unterwegs schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Außerdem schrieb er während seiner Reise für den Berliner Lokalanzeiger, eine Serie von reißerischen Artikeln, in denen er sich als furchtloser Held inszenierte. Von der politischen Situation zu Hause hatte Speck während seiner Reise nur wenig mitbekommen. Als er im September 1939 an der australischen Küste landete, wurde er sofort festgenommen. Ein überraschend auftauchender Deutscher, der alles filmte, konnte eigentlich nur ein Spion sein, so die Mutmaßung damals. Bis Kriegsende musste Oskar Speck in Internierungslagern ausharren. Nach seiner Freilassung 1945 beschloss Speck, in Australien zu bleiben. Seinen Lebensunterhalt verdiente er dort mit dem Handel von Edelsteinen.
Lesen Sie die Aufgabe zu Text 2 gut durch.
Text 2.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Tolle Ideen. Heute ist der Wirtschaftsingenieur Simon Schmidt bei uns zu Gast. Lieber Simon, wolltest du schon als junger Mann Erfinder werden?
Nein, eigentlich nicht. Ursprünglich wollte ich als Musiker tätig sein. Ich gründete eine eigene Band, mit der ich viel unterwegs war. Ich hatte sogar schon einen Plattenvertrag mit einer großen Firma in der Tasche. Für die Deutsche Bahn nahmen wir damals den von mir komponierten Image-Song »Wir sind DB« auf. Bei der Deutschen Bahn absolvierte ich übrigens ein duales Studium im Wirtschaftsingenieurwesen. Aber dann entschloss ich mich dazu, meine Karriere als Sänger und Gitarrist aufzugeben, denn ich wollte lieber als Ingenieur tätig sein und meine Kreativität auf dem Gebiet der Technik ausleben.
Deine jüngste Erfindung, kleine Teekapseln, die du Teeballs genannt hast, fand großen Anklang auf dem Lebensmittelmarkt. Wie kommt man eigentlich dazu, eine jahrzehntelange Teekultur über den Haufen zu werfen?
Alles fing mit einem kleinen Missgeschick am Frühstückstisch an. Ich wollte mir einen Tee zubereiten. Beim Herausnehmen des Teebeutels habe ich mich und den ganzen Tisch vollgekleckert. Da dachte ich, gibt's da nichts Praktischeres als Teebeutel? Daraufhin brachte mir meine Schwester, die Lebensmittelbiologin ist, ein Pflanzenextrakt, das vom Aroma her unglaublich intensiv war, aber eben auch schwer zu dosieren. Meine ersten Versuche, dieses Extraktpulver in Tablettenform zu pressen, waren leider erfolglos. Erst ein Jahr später habe ich die optimalen Herstellungsbedingungen ausgearbeitet.
War das die Geburtsstunde der Teeballs?
So in etwa. Mittlerweile werden in meiner Firma Optocom 5 Geschmackssorten von Teekügelchen produziert. Minze, Vanille, Hibiskus, Grüntee und Earl Grey. Im Handumdrehen können sie in ein Glas gekippt werden, wo sie sich in heißem und auch in kaltem Wasser vollständig auflösen. Angeboten werden sie in einem kleinen Spender, der dem für Süßstoff oder Tic-Tac-Bonbons ähnlich ist. Die Extrakte sind außerdem in flüssiger Form in Glasflaschen erhältlich. Allerdings ärgert es mich, dass wir bisher noch keine nachhaltige Lösung für den Spender gefunden haben. Wir arbeiten daran, einen Behälter aus biologisch abbaubarem Kunststoff zu entwickeln.
Die letzte Frage. Was würdest du deinen potenziellen Erfinderkollegen mit auf den Weg geben?
Selbst wenn euch eine Idee schwer realisierbar erscheint, kann sie sich letztendlich doch als erfolgreich erweisen, also nicht gleich aufgeben. Ich finde es aber nicht ratsam, sich schon im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welche Sponsoren in Frage kämen. Es ist wichtig, nicht stehen zu bleiben, wenn das Projekt zu 80% fertig ist, denn für die letzten 20% braucht man meistens doppelt so lange. Man sollte auf keinen Fall vor bürokratischen Hürden zurückschrecken, denn mit Geduld und Ausdauer kann man sie überwinden.
Simon, ich danke dir für das Gespräch.
Sie hören den Text nun zum zweiten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Tolle Ideen. Heute ist der Wirtschaftsingenieur Simon Schmidt bei uns zu Gast. Lieber Simon, wolltest du schon als junger Mann Erfinder werden?
Nein, eigentlich nicht. Ursprünglich wollte ich als Musiker tätig sein. Ich gründete eine eigene Band, mit der ich viel unterwegs war. Ich hatte sogar schon einen Plattenvertrag mit einer großen Firma in der Tasche. Für die Deutsche Bahn nahmen wir damals den von mir komponierten Image-Song »Wir sind DB« auf. Bei der Deutschen Bahn absolvierte ich übrigens ein duales Studium im Wirtschaftsingenieurwesen. Aber dann entschloss ich mich dazu, meine Karriere als Sänger und Gitarrist aufzugeben, denn ich wollte lieber als Ingenieur tätig sein und meine Kreativität auf dem Gebiet der Technik ausleben.
Deine jüngste Erfindung, kleine Teekapseln, die du Teaballs genannt hast, fand großen Anklang auf dem Lebensmittelmarkt. Wie kommt man eigentlich dazu, eine jahrzehntelange Teekultur über den Haufen zu werfen?
Alles fing mit einem kleinen Missgeschick am Frühstückstisch an. Ich wollte mir einen Tee zubereiten. Beim Herausnehmen des Teebeutels habe ich mich und den ganzen Tisch vollgekleckert. Da dachte ich, gibt's da nichts Praktischeres als Teebeutel? Daraufhin brachte mir meine Schwester, die Lebensmittelbiologin ist, ein Pflanzenextrakt, das vom Aroma her unglaublich intensiv war, aber eben auch schwer zu dosieren. Meine ersten Versuche, dieses Extraktpulver in Tablettenform zu pressen, waren leider erfolglos. Erst ein Jahr später habe ich die optimalen Herstellungsbedingungen ausgearbeitet.
War das die Geburtsstunde der Teaballs?
So in etwa. Mittlerweile werden in meiner Firma Optocom 5 Geschmackssorten von Teekügelchen produziert. Minze, Vanille, Hibiskus, Grüntee und Earl Grey. Im Handumdrehen können sie in ein Glas gekippt werden, wo sie sich in heißem und auch in kaltem Wasser vollständig auflösen. Angeboten werden sie in einem kleinen Spender, der dem für Süßstoff oder Tic-Tac-Bonbons ähnlich ist. Die Extrakte sind außerdem in flüssiger Form in Glasflaschen erhältlich. Allerdings ärgert es mich, dass wir bisher noch keine nachhaltige Lösung für den Spender gefunden haben. Wir arbeiten daran, einen Behälter aus biologisch abbaubarem Kunststoff zu entwickeln.
Die letzte Frage. Was würdest du deinen potenziellen Erfinderkollegen mit auf den Weg geben?
Selbst wenn euch eine Idee schwer realisierbar erscheint, kann sie sich letztendlich doch als erfolgreich erweisen, also nicht gleich aufgeben. Ich finde es aber nicht ratsam, sich schon im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welche Sponsoren in Frage kämen. Es ist wichtig, nicht stehen zu bleiben, wenn das Projekt zu 80% fertig ist, denn für die letzten 20% braucht man meistens doppelt so lange. Man sollte auf keinen Fall vor bürokratischen Hürden zurückschrecken, denn mit Geduld und Ausdauer kann man sie überwinden.
Simon, ich danke dir für das Gespräch.